Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur Vorpass-Boys-Runde. Vorpass-Boys-Runde. Am Wochenende leider konnte ich nicht so viel Rugby schauen, dafür hat Big G das ganze Wochenende nicht Besseres zu tun, daher hat er sein Zimmer nicht verlassen und das ganze Wochenende für euch Rugby geschaut, oder?
Naja, ganz so schlimm war es jetzt nicht, aber es hat, also die Vorfreude auf dieses Wochenende war weniger ausgeprägt als die Vorfreude bei den anderen Wochenenden, weil ich habe mir die Spiele vorher angeschaut und dachte mir, was muss ich unbedingt gucken? Da war dann nicht so der Hammer dabei, wo ich sage, fuck, das wird ein super enges Spiel und das muss ich sehen. Ja, und am ehesten ist es wahrscheinlich Schottland-Australien gewesen im Vorfeld, was ich zumindest erwartet hatte, was aber eine herbe, eine kleine Enttäuschung war. Darüber werden wir gleich nochmal reden. Ja, und bei den meisten anderen Spielen wusste man wahrscheinlich vorher, wer ungefähr der Sieger ist. Und so auch bei Frankreich-Argentinien. 37-32, Halbzeit 30-9. Ich hatte das Gefühl, Argentinien, undiszipliniert, gelbe Karten, zwei Stück schon bekommen in der ersten Halbzeit. Bei Zeiten einige gute Sachen gezeigt, aber insgesamt einfach viel zu wenig. Und da sieht man, dass immer noch viel fehlt, um an den Top-Nationen dran zu bleiben. Also ich glaube, Frankreich hat dann auch ein bisschen das Spielen eingestellt in der zweiten Halbzeit. Deswegen haben die noch 14 Punkte erzielt, Argentinien und Frankreich nur 7. Aber dafür hat es gereicht. Ich glaube, es war kein Highlight-Spiel.
Ja.
Weiß ich nicht. Stade de France war auch nicht ausverkauft. Ich hatte auch überlegt, ich habe mir Tickets sogar noch mal angeschaut, überlegt hinzufahren. Vor ein paar Wochen, da hättest du noch Tickets für 30 Euro oder so bekommen, aber dann in der Eiseskälte da sitzen, weiß ich nicht.
Also wissen wir, wir sind noch nicht so viel schlauer mit Argentinien, wieder diesen Hälften-Themen, also wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar mit der Partie gegen Irland, dass sie quasi erst so ein bisschen wach werden müssen. Aber trotzdem wissen wir, dass es eine sehr gefährliche Mannschaft, sehr starke, also Leute, die sehr stark aus dem Offenen was zaubern können. Also ich habe so ein paar Podcasts gehört zum Thema Kontepomi, was er so quasi reinbringt und was er quasi zum Beispiel anders als Checker macht. Also die Argentinier an sich brauchen weniger Emotionen reingebracht, weil das bringen die hat ja eh. Die brauchen also eher so Konzept und taktisches Spiel, was er hat, weil das mit dem Emotionaler, das könnte er halt schon immer wieder anzapfen. Und das ist quasi das, woran wir arbeiten müssen. Ich glaube, Frankreich, das müssen wir uns nicht vortäuschen, also Frankreich ist schon eine starke Mannschaft. Eins von der besten Mannschaften, die es hier immer, also jetzt gibt, tatsächlich. Und in Paris, also beziehungsweise in Frankreich grundsätzlich zu spielen, schwieriger. Müssen wir uns halt nicht vormachen, glaube ich. Da, also besonders, wo es halt schon so deutlich zur Halbzeit war, da irgendwie nochmal ein bisschen das anzugleichen, ist schon so eine Leistung.
Punkt. Ja, ich denke aber, das gesamte Wochenende war so ein bisschen im Vergleich zu den Wochenenden davor ein bisschen, weniger aufregend. Hast du Irland-Fidji überhaupt geguckt oder viel geguckt oder einiges geguckt?
Ja, habe ich noch im Real Life, weil ich habe Samstag unterwegs, aber nochmal geschaut. Und ich meine, wenn ihr jetzt nicht alle auf den, jemanden zu zitieren, Hype-Train von Prendergast raufgehüpft seid, dann spätestens jetzt, oder?
Meinst du?
Naja, ich glaube, weiß ja nicht, alle Leute schwärmen davon. Ich verstehe es halt noch nicht. Also ich verstehe es jetzt, dass es halt quasi irgendwie sehr präsent ist. Wenn man, also wir haben kein großes Leben und deshalb haben wir sehr viel Zeit, um irgendwelche random Rugby zu gucken. Aber zum Beispiel U20 mit Prendergast schon vor einigen Jahren war schon sehr stark. und da, wie er sich präsentiert hat. Also ich glaube, dass es kein Geheimnis ist, ne? Also er ist schon in und um die Nationalmannschaft schon seit länger und es hat, wie gesagt, kein Geheimnis, dass er wirklich socken kann. Ist auch eine Rugby-Familie, sein älterer Bruder spielt schon seit länger, ist jetzt Kapitän von Connacht, ist halt natürlich groß geworden in Leinster. Da wegen ja, fehlende Plätze in der Akademie beziehungsweise ausgemustert worden sozusagen.
Mhm.
Was ich halt so krass finde, ist grundsätzlich diese Fähigkeit, was er hat, das eine nah an der Linie zu spielen, aber das andere so, das ist halt so ein bisschen wie Jameson Gibson Park spielt, dass sie in egal welche Situation immer noch alle Passoptionen haben. Diesen langen Pass, auch aus dem ohne das zu laden. Also ich habe ja auch so ein bisschen, also ich bringe auch so Leuten bei, wie man Rugby spielt, ob das gut oder schlecht ist, müssen wir mal Leute beurteilen lassen. Aber dass man quasi dieses Waffe so ein bisschen laden muss, um diesen weiteren Pass zu machen, man muss so ein bisschen mehr den Schwung halt so auch holen sozusagen, diesen Körperspannung und Schwung holen. Aber er kann so irgendwie aus dem Nix irgendwie trotzdem einen krassen Pass in die Tiefe oder in die Weite schaffen. Ich glaube, das ist halt irgendwas so erstaunlich. Das sieht man nicht so oft. Also Jameson Gibson Park hat das auch. Er macht so ganz oft so sein Trademark, ist diesen Pass mit den Händen quasi aus den Handgelenken quasi in die Weite, also irgendwie so, so loopy-mäßig in die Ecke, dass quasi noch ganz außen Versuch gelegt wird. Und das kann Prendergast irgendwie so auch aus den Handgelenken irgendwie relativ gut mitten im Feld schaffen. Was bedeutet das ins Detail? Also es bedeutet, dass er immer sehr viele Optionen hat und er nah an der Linie spielt. Dieses nah an der Linie, das macht Crowley sehr gut zum Beispiel. Aber Prendergast schafft es auch, ja, auch noch mit mehr Optionen irgendwie. Und das ist, glaube ich, mal das, was die Leute, also besonders hypen, die das halt noch nicht gesehen haben. Wir hören ja, wie gesagt, anderen Podcasts. Also ich habe so einen Podcast gehört mit einem Ex-Spieler, der einfach gesagt hat, er war sehr beeindruckt, wie Prendergast grundsätzlich auftritt. So, diesen Selbstbewusstsein,
ja.
Der Mannschaftsbus rauskommt, auf den Platz gehen, bla. Das ist halt so irgendwie so ein normaler Tag ist für ihn. Ob es was Besonderes ist, das wissen wir halt nicht. Aber wie er es aussehen lässt, ist halt so ein normaler Tag. Ne? Und das finde ich halt spannend. Ich glaube, dass er schon ein bisschen ins Schwitzen kam mit der gelben Karte. Da hat er bestimmt irgendwie schon sich gefragt, wie geht's hier weiter? Ich glaube, am Ende ist die richtige Entscheidung, aber ich wollte in der Vorbereitung noch was raussuchen. Vor vielleicht 2 Jahren oder irgendwann war eine sehr ähnliche Situation, ich weiß nicht mehr, bei wem das war, sowas Ähnliches, der Gleisrot geführt hat, aber es fiel mir nicht mal ein, wer das war. Ich glaube, das war auf jeden Fall so eine sehr grenzwertige Szene überhaupt, ne? Also Wie hast du das gesehen? Also gleich 7. Minute, gelbe Karte, Prendergast?
Ich habe, glaube ich, auch gedacht, mein spontanes Bauchgefühl war, das wird zu rot abgegradet. Aber ich glaube, wenn man sich's, ich habe es nicht mehr ganz genau vor Augen. Aber du meinst, also damals hat es schon mal rot gegeben, vor 2, 3 Jahren.
Ja, es war jemand anders, aber wer war das? Es war irgendwie so, aber er ist so der Nummer 15, aber ich fiel mir jetzt gerade nicht mal ein. Und es war dieses Drehen mit den Schultern und dieses Bracing for Contact Style, also das versteht man schon, aber dann knallst du einfach jemand ins Gesicht dadurch. Ich glaube, das war so ein bisschen, ja, das hat, also was ihn rettet, glaube ich mal, dass es im Fallen so ein bisschen alles war. Ich glaube, sonst grundsätzlich, sehr, also bestimmt kam er ins Schwitzen dort, aber naja, also ich glaube, das Ergebnis war dort richtig. Sonst im Spiel.
Ja,
also Fiji. Viele. Also Fiji, ja, also sorry, du wolltest zu Fiji sagen, ja. Shoot.
Naja, ich glaube, Ballbesitz, also Possession, Irland 62% zu 38%, Fiji, ein bisschen die letzten 10 Minuten war es andersrum. Aber also Irland hat halt gesagt, naja, wir geben denen jetzt möglichst wenig Ball, weil das können sie gut mit dem Ball in Hand spielen. Was sie nicht gut können, ist verteidigen. Und man hat es gesehen, ja, Defensive, die waren komplett überfordert damit. Sobald man irgendwie so einen cheeky Backdoor-Pass mal gespielt hat oder mal against the grain, also die Defensive zieht nach rechts zur Seitenlinie oder so und du poppst den Ball wieder nach innen oder jemand, der in Richtung Goalstange reinläuft. Also da hat die Zuordnung überhaupt nicht gestimmt. Fiji hat nur, glaube ich, ja 67, also das ist zwei Drittel deiner Lineouts nur gewonnen. Das ist ja jedes dritte Lineout geht verloren. Das wird halt schwierig. Ich glaube, 33 Missed Tackles im Vergleich zu 14 Irland. Na gut, du hast dann auch mehr zu tackeln, wenn du weniger den Ball hast, aber also ich glaube, man hatte nie das Gefühl, dass das hier ein enges Ding sein könnte bei 8-2 Versuchen. Ne? Ich weiß auch nicht, paar sehr super dumme Penalties wieder übers Ruck drüber gehen, rübergreifen und den Scrum-Off attackieren, wenn er den Ball rausnimmt. Das passiert halt in der zweiten Liga, wo du denkst, naja, die Leute gucken halt kein Rugby und sind nicht bezahlt. Ja, das. Also so ein bisschen blöd ist halt, dass das Gap jetzt zwischen den Top 6, 7 Nationen und dem Rest scheint sich gar nicht zu schließen.
Ah, also. Ich weiß nicht, ich würde glauben, das ist so kein großes Urteil jetzt fallen da. Ich glaube, Fiji weiß halt nicht, halt so, mir war es so eher so, als ob die nicht so mega Bock auf das Spiel hatten. Also so war mir nicht so, und die waren sehr am Meckern, waren sehr... Ja, haben mit der ganzen Schiedsrichter gespannt, irgendwie so mehrere Punkte. Ich weiß halt nicht, hat so eher so gewirkt, als ob sie halt nicht so mega Bock hatten. Und Irland war genau das Gegenteil. Da sind viele Leute, die um deren Platz spielen, sozusagen. Hochmotiviert zu Hause. Und Fiji. Ja, also ich glaube, dass es ein, zwei Leuten fehlt für den, also dass sie eine Top-Top-Mannschaft sind, aber so mir war es eher so, ob sie nicht so die Motivation hatten fürs Spiel, warum man weiß ja nicht, vielleicht eine lange Saison, kann ich nicht genau sagen. Und Irland genau das Gegenteil. Also Irland hat da von Minute 1 an Bock und die Leute, die quasi neu dazugekommen, Ghost McCarthy hat so ein ziemlich starkes Spiel gehabt. Außer die Gassen, wo es so ein bisschen manchmal so ein bisschen wackelig war, aber das muss nicht immer so an ihnen liegen, aber sonst im offenen Spiel sehr stark. Isichuku sehr gut, hat sich nicht vielleicht so viel ins Spiel bringen können, wie er gewollt hätte, aber trotzdem sehr sauberen Auftritt. Stockdale zurück, schade, dass er irgendwie
verletzt runtergegangen ist. Mal wieder, oder?
Der hat gegen Samoa gespielt in einem Warm-Up-Spiel letztes Jahr. Aber genau, grundsätzlich Frawley fand ich sehr stark. Ich fand auch sehr stark diese Doppelspitze, die gebildet haben, Prendergast und Frawley. Das finde ich sehr gut. Auch in Überlegung, ob er vielleicht auf 12 startet dadurch für so eine Verbindung. Ja, genau. Also wen haben wir noch so gesehen? Clarkson kam rein, hat sich gut gezeigt. Ich glaube, viele Leute haben sich gut präsentiert und Farrell wird jetzt in seinem letzten Spiel, bevor er die Pause für die Lions macht, auf jeden Fall eine Entscheidung treffen müssen. Ich glaube, das Größte ist mal, was, also jetzt, inwiefern Prendergast da involviert ist in der 23. Und so auch so grundsätzlich so Fragen wie, was macht er mit den Leuten, die eher so am Ende deren internationalen Karriere sind? Das sind ein paar Leute, was passiert hat mit denen, wie geht's halt weiter?
Ob man die noch mit Six Nations nochmal mitschleppt oder nicht?
Naja, das hat so das Ding, das hat so die Frage, die er nicht beantworten muss, aber ich glaube, bis er wieder da ist, ist in einem Jahr, also ob Omani in einem Jahr noch da ist, Henderson, Bundy, weiß ich nicht. Also hat
Ian Henderson ist nicht mehr der Contract mit, der Vertrag mit der irischen Rugby Union ist ausgelaufen, oder? Also es gibt keinen Ulster-Spieler mehr, der von der IFRU unter Vertrag ist.
Aber das, ja, klar. Aber die haben nur so eine begrenzte Menge, die haben. Aber es geht mehr darum, so was, also es gibt so ein relativ großes Talentpool, vielleicht nicht auf jeder Position, also Gedränge habe ich vielleicht noch so ein bisschen Fragezeichen, aber so solche Leute wie zweite Reihe, eigentlich sollten wir da gut aufgestellt sein. Und wie geht's da weiter? Dritte Reihe, vielleicht erste Reihe, vielleicht ein, zwei Fragezeichen, aber wie geht's da weiter? Also in einem Jahr wird er sich nicht damit beschäftigen müssen, aber ja, Six Nations ist so ein bisschen die Frage. Wir haben ja so bemängelt, so Impact von der Bank und so, ob man doch noch ein bisschen durchwechselt. Jetzt haben einige Leute sich gut präsentiert, dann müssen ja den Form mitbringen in den Clubmannschaften, um da wirklich da mitzumischen. Ja, finde es hat ein cooles Spiel, sehr gute Versuche, sehr gute Offloads, Dingsbums, also sehr gut Verteidigung gegenüber. Shit, fällt mir der Name nicht ein, jetzt gerade, muss ich mal nachschauen.
Tuisova?
Tuisova, klar, genau, also dafür, dass er extrem gefährlich ist, hat er irgendwie kaum Meter gemacht und wenn, dann war es halt irgendwie so keinen großen Impact und das ist halt jemand, zu dem Fiji hat schaut, um wirklich ja, den Impact zu haben und fand es sonst irgendwie wenig Gefahr sozusagen. Ich fand dafür gut, dass Henshaw und Aki diese Verteidigung sehr stark hatten. Die hatten auf jeden Fall Bock. Fand Jamie Osborne sehr gut. Fand es schade, dass er verletzt runtergehen müsste. Ist auch jemand. Das ist auch so ein bisschen so die Sache, ne? Also eigentlich, er wurde halt groß gehypt auch und dann ist jetzt der New Best Thing. Aber ich fand, dass er sehr gut das Spiel leiten könnte, während zum Beispiel Prendergast 10 Minuten weg war. Casey hat auch auf jeden Fall sehr gut präsentiert. Ja, wie gesagt, grundsätzlich würde ich weniger davon ziehen, was wie Fiji war. Ich glaube, die waren halt irgendwie nicht so auf dem Level, aber das ist kein allgemeiner Fazit für Fiji. Ich glaube, Fiji ist eine gute Lage, fehlt vielleicht ein, zwei Leute und dann nochmal sich sammeln und nochmal angreifen. Also gibt es halt Mannschaften, die in schlechteren Positionen sind als Fiji.
Das stimmt natürlich auch. Gut, Wales, Südafrika.
Deshalb war es halt der Überleitung dazu. War gut, oder?
Ah, jetzt habe ich das, ja, hat eine Sekunde gedauert, bis es auch bei mir angekommen ist. Da stehe ich manchmal ja auch auf der langen Leitung, ne, weil ich so fokussiert bin. 12:45 im Principality Stadion. Wo fangen wir da an?
Also, das ist wirklich Hose runter und Popo gespankt. Also, vielleicht ist die Frage weniger zu dem Spiel, aber wie geht's jetzt weiter?
Das Spiel an sich, darüber reden.
Aber dann bevor das Spiel an sich, ist die Frage, kann Gatlin da bleiben und ist durfte jetzt nicht offen sein oder gibt es halt Leuten, also gibt es irgendwie für ihn was spricht?
Ja, für ihn spricht, dass er die Mannschaft und die Leute so von der Welsh Rugby Union übernommen hat und dass vielleicht, also ich spreche jetzt für ihn, dass man die letzten 2, 3, 4, 5 Jahre es verpasst hat, wie Schottland und Irland, rauszugehen und schauen, auf welchen 3, 4 Key Positions werden uns Talente fehlen die nächsten 3, 4 Jahre. Und dann gucken wir halt nach Südafrika, dann gucken wir halt nach Australien, dann gucken wir halt in Europa. Da muss man halt sehen, vielleicht sind 4 Mannschaften in dieser EuroC oder 4 Mannschaften generell viel zu viel. Dieselbe Diskussion wie in Australien. Wenn man nicht genügend Cash hat, um die Leute zu bezahlen und zu halten, dann muss man halt die Axt rausholen und eine Mannschaft halt rausschmeißen und das den bestehenden Geldtopf halt auf 3 Mannschaften aufteilen, um dann mehr Leute halten zu können. Und das ist nicht Warren Gatland Schuld. Das ist auf jeden Fall die Schuld von irgendwelchen Executive Boards und von irgendwelchen CEOs. Finde es ein bisschen, also Warren Gatland, zwischen 2016 und 2018 haben sie 4-mal gegen Südafrika gespielt, 4-mal gewonnen. 2019 bei der Weltmeisterschaft im Halbfinale oder Viertelfinale, also war ein sehr unanschauliches Spiel. Und ich glaube, Südafrika ist gerade auch grade nicht überzeugend, aber gerade so weitergekommen. Wir haben immer gesagt, ich glaube, Warren Gatland hat wirklich aus dem Talentpool das Beste rausgeholt.
Ja, das ist halt so das Ding, so, ne, also du hast den letzten Tropfen Saft aus der Orange gepresst, aber dann ist halt so die Frage, okay, wir checken, Er hat alles geholt aus denen, Zeit vorbei.
Ja, aber wessen Schuld, wessen Auftrag ist es denn halt, sich um die Zukunft zu kümmern? Ist das die vom Head Coach oder ist es die vom Development Manager oder ja, vom
also klar,
Performance gibt's halt so Manager? Ich weiß nicht, welche Leute da bezahlt werden.
Klar gibt es halt noch so eine Planung, aber irgendwie so nichtsdestotrotz in den letzten Spielen, also wie sie sich präsentieren haben, lasst uns einfach ein bisschen mehr aufs Spiel gehen. Also manche Sachen, also klar sind es, also man kann halt schon sagen, ja, also hier Bigger und so, die haben gesagt, ja, die haben vielleicht nicht die Spieler, aber so sich zu präsentieren, so schlecht sind die auch nicht. Also klar haben sie ein Kaderproblem, dass sie halt vielleicht nicht auf dem Level sind, aber so schlecht, das ist schon was anderes. Das ist halt, da ist der Zug halt abgefahren komplett. Ne? Also diese einen Versuch, wo hier Mostard hat durchrennt, also das... Das ist halt, okay, klar, aber das ist halt irgendwie, was sind das für Spiele? Also das, da, wenn das bei dir oder mir passiert, okay, aber das ist halt irgendwie so grundsätzliche Sachen, oder? Und das kommt schon vom Coach. Oder ist es einfach, denkst du, dass deren Motivation komplett ist, wir haben keinen Bock mehr, ne, wir vertreten quasi die Mannschaft, aber irgendwie brauchen wir auch einen Wechsel? Also teils ist es quasi dieses ganze Konzept, natürlich, aber teils ist es halt dann trotzdem, bist du da.
Ganz unschuldig und ist er auch nicht, sage ich, ja, okay, verstehe deinen Punkt.
Also ich finde halt einfach so, das sind halt trotzdem gute Leute. Also ich finde nur, also der Narrative, den quasi Bigger und solches sagen, hey, ne, nobody could get something from those guys, aber das finde ich zu weit gegangen. Also das ist halt irgendwie so, ich finde es crazy, dass manche Leute jetzt rauskommen, die Gatlin-Fans waren die ganzen Zeiten, sagen, er ist schuld und so. Aber andererseits komplett zu sagen, hey, naja, keine holt aus denen was raus. Das haben die auch über Australien gesagt. Und guck mal, Australien hat schon was rausgeholt. Also, und ja, ich meine, da ist der Wechsel der Coach. Also Eddie Jones hat wirklich null gemacht und falsche Leute und alles. Also er hat alles falsch gemacht. Das ist war damals schon deutlich, jetzt noch deutlicher. Aber mit Schmidt, also ich glaube schon, dass Joe Schmidt in der Mannschaft bei Wales mehr rausgeholt hätte. Ich will nicht sagen, dass er hätte gegen Südafrika gewonnen oder. Hätte aber, glaube ich mal, für ein paar mehr Basics gesorgt. Und
ja,
das ist, wo ich denke, dass Gatland irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist, so bei manchen Sachen.
Also, ja, genau. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Ne? Ich will nur nicht dieses absolute Bashing jetzt von
Wolf. Aber ihn zurückzuholen, also ich denke eher so, ihn zurückzuholen, ja, war die falsche Entscheidung. Es war cool für ihn, aber es hat, es war grundsätzlich der falsche Entscheidung. Und das ist, unterstützt eher so deinen Punkt, dass alles so ein bisschen stinkt. Der Fisch stinkt vom Kopf. Also, das ist halt, das unterstützt das, aber das ist die Entscheidung. Das habe ich nicht so ganz verstanden, ihn zurückzuholen. Das war nicht zukunftsfähig.
Ja, in der Rückschau, ne, der wird sich gedacht haben, geil, hier, ich habe bei den Chiefs nur so mittelmäßig Erfolg. Ja, Blacks genau. Coach wird wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre oder die nächsten zwei World Cup Cycle wird auch nichts. Super, dann gehe ich doch mal für 600.000 oder was auch immer, wie viel er da bekommt, wieder zurück nach Wales. Und es ist ja auch schon witzig, dass er sagt, ja, wenn die Wales Rugby Union entscheidet, dass ich gehen muss, dann muss ich gehen. Was er natürlich nicht sagt, ist, dass wenn er gehen muss, er gekündigt wird, kriegt er natürlich die Kohle, die dann aussteht. Ist ja nicht so, dass er dann freiwillig geht. Ja, also die Mannschaft, die aufgestellt wurde, hat, glaube ich, insgesamt, wenn wir jetzt zum Spiel kommen, 214 Testcaps. Ich glaube, Etzebeth und Mostert haben 207 zusammen. Also da sieht man halt schon, wie unerfahren die...
Ja, aber das liegt daran auch, dass er quasi die alten Säcke noch rausgeholt hat und hat gesagt, hier, also überleg dir mal, mit Alan wem Jones, er kurz 140, vor den letzten WM alle im Kader noch standen. Und die sind alle selbstständig so auf die Idee gekommen, so, uff, das wird halt nichts. Aber das liegt daran, dass die quasi schon von 2019 keinen Zukunftsplan gemacht haben und die haben einfach denselben Kader von 2019 geholt und gesagt haben, ihr macht alle nochmal 23 und dann war es halt so, nee, das ist viel zu weit. Also dieser Punkt ist halt zu sagen, ja, es fehlt denen die Erfahrung, aber die Erfahrung hätten die da in den Cycle zwischen 19 und 23 sammeln müssen. Die Plätze waren geblockt, weil Arnold Jones müsste halt 300 Spiele bestreiten. Aber das ist ja nicht zukunftsträchtig.
Und wir haben es alle abgefeiert, ja.
Genau, aber das ist ja, also schau dir mal, was er halt gemacht hat. Also das ist, er war nicht mehr auf dem Level. Also das kann keiner sagen, dass er noch auf dem Level war. Er hat eigentlich den Platz blockiert, der jemand anderes hätte haben müssen, in der halbwegs noch erfahrenen Mannschaft jemand unerfahren reinzubringen, 10 ja. Spiele mit einer Top-Mannschaft zu haben, anstatt jetzt sind alle da reingewürfelt.
Ich habe die noch nie so emotional gesehen. Okay.
Nein, alles gut. Aber das ist irgendwie so, dass klar, also Turkeys don't vote for Christmas. Also er sagt halt nicht, ey, so, ne, hier sieht's so aus. Aber also Gatland war, hat quasi da, hat gemerkt, uff, die Mannschaft gerade, die ich gelassen habe, das ist dasselbe, es gibt keine Zukunft, ich muss auf das Bestehende, ich darf nicht gamblen auf neue Leute, sondern ich muss auf das Bestehende hat noch mal ein paar Zentimeter rausholen, aber das ist ja, das meine ich mit, das ist halt ja nicht zukunftsträchtig, weil jemand anders hätte gesagt, okay, sorry Jungs, ihr wart gute Servants, aber jetzt müssen wir quasi ein bisschen Forward Planning machen, aber das ist nicht Gatlins Problem, das stimmt schon.
Und Gatlands Zukunft wird in den nächsten Tagen vom CEO der World Rugby Union entschieden. Man wird da eine Review machen, wie auch immer die ausfällt. Dann mal schauen, wie es weitergeht im Spiel. Es haben sich noch, also wer sich vielleicht noch positiv hervorgetan hat, Jack Morgan und Botham, ja, auch einen Versuch gelegt. Das sind so die einzig positiven Sachen, die mir auffallen. 45 Missed Tackles. Das ist schon eine Menge, ne? Also das ist, ich weiß nicht, wie viel Australien hatte, die hatten auf jeden Fall auch einige, aber zumindest nicht so viele. Und es war, wie man sagt, wie du immer sagst, Men against Boys ein bisschen. Ne?
1065 Meter carried zu 213.
Boah, das sind schon ganz schön krasse Zahlen eigentlich, ne?
Also da so. Also. 15 Linebreaks zu 1, also das ist halt, das ist, wo wir, das wäre halt, nicht, dass ich das unterstütze, aber sowas wie Tier 1 versus whatever the other tier is. Also das, du sagst wegen Fiji und so, da ist die Spanne zwischen Fiji und Irland meines Erachtens nicht so gerade wie das. Also Fiji hat einen schlechten Tag gehabt, glaube ich, die sind viel besser und können sich besser präsentieren. Der Gap zwischen Wales und der Rest ist so breit wie noch nie. Und das ist eher so, die gehören dadurch mit der Leistung von jetzt gerade nicht mehr zu Tier 1. Und das muss man auf die Zunge zergehen lassen.
Eigentlich ist das schlecht für die Six Nations, weil wir, es war immer so, dass Italien immer so nicht so gut war, dann die letzten zwei Saisons in einigen Spielen besser gewesen. Wir waren ja auch da, wir werden wieder da sein. Ja. In Rom, als Italien auch Irland gepusht hat, Italien in Wales gewonnen hat. Aber man will natürlich 6 kompetitive Teams haben und nicht irgendwie so 2 Schrottteams in Anführungszeichen. Naja, wir werden sehen, was die nächsten Tage rauskommt, wie die Zukunft da weitergehen wird.
Wir haben vergessen, eine Pause zu machen. Sollen wir eine kurze Pause machen? Machen wir eine kurze Pause, ist dann gleich wieder da.
Bei Vorpass.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und da sind wir zurück bei...
Sind wir zurück. Vorpass. Vielleicht können wir mal kurz mal das abrunden, bevor es zum nächsten Spiel gehen. Also, was denkst du mit der Entscheidung? Also, oder wie siehst du das mit Gatlin grundsätzlich... Six Nations ist relativ bad, so im
in 10 Wochen. Spiel. Sogar Auftaktspiel in Paris, was, glaube ich, hätte nicht schlechter laufen können. Naja.
Aber wie siehst du, was denkst, also was sagt dein Bauchgefühl zum einen und was denkst du, wäre am schlausten? Oder sind das dieselbe Sachen?
Naja, am schlauesten ist es, Gatland jetzt doch los, also ein kompletter Overhaul von der gesamten Welsh Rugby Union muss halt irgendwann angefangen werden. Darüber ist, also wie will man jetzt, die Six Nations sind jetzt zu nah dran, wie will man die Zukunft nach der Sommerpause, wie will man in 2 Jahren aufgestellt sein? Also da sind diese 4 Regions ein Thema. Ich bin da nicht so drin wie bei den australischen Teams, ich glaube, oder bei den neuseeländischen Teams. Ich meine, wir haben da gewohnt, wir kennen die Städte, wir kannten die Spieler viel besser. Super Rugby war immer attraktiver. Ich weiß gar nicht, wie die 4 Regions eigentlich entstanden sind. Ich glaube, eine Mannschaft ist auch eine Zusammenlegung von 2 Mannschaften eigentlich damals gewesen. Ich meine, man hat auch die Rebels in Super Rugby einfach gesagt, es ist keine Kohle mehr da, Jungs. Gut, da wird jetzt geklagt und gegengeklagt. Aber ja, das gehört dazu in einem Franchise-System meiner Meinung nach, dass man über solche Sachen reden muss. Also das sagt mein Kopf.
Aber wer gibt es da draußen, der da die Mannschaft übernehmen könnte?
Wer will die übernehmen? Also sagen wir mal, das weiß ich nicht. Ich glaube, man sollte vielleicht mal neue, man muss jemanden holen, der Kultur gut kann, der das Vertrauen stärkt in die Leute. So ein Dave Rennie wäre halt, der ist bei Australien rausgeflogen, weil er die Ukulele rausgeholt hat. Wäre aber, glaube ich, vielleicht kein schlechter Mensch, der den Leuten Selbstvertrauen zurückgibt. Ne? Also nach den 12 Niederlagen jetzt in Folge. Ich glaube, es wird da draußen noch andere Coaches geben, auch walisische Coaches oder aus dem englisch-britischen Sprachraum, die wir vielleicht gar nicht kennen. Aber die große Frage ist, wo soll das Geld herkommen? Also, und wer ist auch so bekloppt und macht's dann? Hm. Also wer macht's kurzfristig, wer macht's langfristig, wer macht's mittelfristig?
Ich glaube, hat so ein bisschen das Problem, das hast du schon angesprochen vor der Pause, ist, wir haben ja irgendwie sehr schwache Australien gehabt, was das für so Weltrugby ist und Wales, ein schwaches Wales, ne? Also ich bin halt nicht so der größte Wales-Fan, ich war schon von deren Spielstil schon ein Fan, lange, fand, dass die am ehesten an Neuseeland gespielt haben in Europa für eine Zeit lang. Ich glaube, die Stimmung ist gekippt irgendwann, wo Mike Phillips einfach nur die ganze Zeit am Schummeln war mit irgendwelchen Bälle, die falsch waren. Aber hier packen wir nicht so viel raus. Aber ich glaube, so grundsätzlich ist es halt übelst gefährlich, irgendwie so Wales so auf dem Level zu haben. Und besonders dann, wo wir noch so ein bisschen unsicher sind mit Italien. Das hat so gefährlich für Nordhemisphäre, dass das Level einfach nicht da ist. Müssen wir mal gucken. Und ich glaube, deshalb müsste man eher so der Cut machen und vielleicht einfach so eine Übergangsphase im Kauf nehmen jetzt bei Wales und versuchen, ja, den Abstand zu den alten Regimen zu bauen. Ich glaube zum einen, dass mit, also ohne das so wieder auf Gatland rum zu haken, aber das irgendwie so das Drumherum irgendwie, so das Team und alles, ist dann auch so ein bisschen Überleitung zu England, irgendwie so, das haben wir letztes Mal gesagt, so das Drumherum ist halt das fehlende Erfahrung irgendwie so drumherum oder fehlende Voice zu sagen, so hey, sorry, das geht so nicht. Und ich habe einfach Angst bei Wales und dann ein bisschen bei England, dass es niemand da gibt, der so ein bisschen Konter gibt. So.
Ja, verstehe.
Bei England, also wir kommen halt gleich dazu, aber zu England haben Leute Konter gegeben und wurden halt dann, also warum auch immer, also irgendwie wissen halt nicht genau, aber sind da auseinandergegangen, aber das hat irgendwie so, wenn du dich nur mit deinen Kumpels umrahmst, ich weiß halt nicht, ich glaube so grundsätzlich ist es keine gute Basis, also ich vielleicht muss man auch so eine andere Meinung aushalten können.
Ja, das. Ich kenne einige Leute, die sagen das immer, ja, andere Meinungen aushalten und so, aber damit meinen sie immer dann andere Leute und nie sie selber. Das ist
Ja, ich hasse andere Meinungen. Also allein schon deine Meinung manchmal. Ja,
das weiß ich aber, das wissen wir alle. Ja, Donald, lass mal, also wenn ich mir die Eurosea-Tabelle nochmal anschaue, Ospreys und Dragons sind halt auf dem vorvorletzten und dem vorletzten Platz. Also die Nationalmannschaft ist in diesem Kontext eine Reflexion von den Clubmannschaften, so war es mit Australien, auch in Super Rugby über die Jahre.
Ja, aber es war wirklich bei Wales anders, muss ich mal wirklich da einhaken. Es war, Wales hatte nie besonders starke Mannschaften und haben es trotzdem im roten Trikot richtig viel rausgeholt. Es gab aber selten, es gab Scarlets. So Es gab Scarlets und Ospreys damals, die waren hart und der Rest war so ein bisschen zusammen, aber im
Das ist schon mal die Hälfte deiner professionellen Teams, also.
Nee, es war eine Zeit lang Scarlets vor 5-6 Jahren, die waren also mit Pivac und davor 2000, keine Ahnung, was ist das, 2009 oder so mit Ospreys, so diese Fake Tan Boys und solches, die. Aber die haben immer, egal wie die Clubmannschaften gespielt haben, noch mal Schippe drauflegen können, weil die für den Nationalstolz irgendwie noch mehr rausholen konnten. Das, also das verstehe ich, was du sagst und wieder auf den Spielern, aber so schlecht sind die nicht. Und es ist gerade die Kombination aus, gerade vielleicht sind die nicht so gut aufgestellt.
Gut, dann sind die Trainer in den Regionen Schrott.
Naja, es glaube ich, es kommt halt noch so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen die Frage, wir wissen halt nicht so mit Dwayne Peel und so, eigentlich glaube ich, könnte ein guter Coach sein, aber ob das für die Nationalmannschaft, ich weiß halt nicht. Aber lass uns einfach mal, lass uns mal Tee trinken, abwarten, Italien, Neuseeland besprechen, aber oder beziehungsweise Südafrika gab es nicht mehr so groß zu sagen, oder? Also krass, was für eine Tiefe die haben im Kader.
Also man will die zwei besten Mannschaften der Welt stellen, damit man eine Bank hat, die immer, die draufkommt.
Und das genau ist Südafrika Nummer 1 und Südafrika Nummer 2.
Und das war eigentlich Neuseeland vor ein paar Jahren noch, wo wir gesagt haben, selbst die dritte Mannschaft aus Neuseeland, die würde noch sich recht gut in den Top 10 weltweit tun oder so. Und das, die Aura ist jetzt schon ein bisschen verloren gegangen, weil halt viel mehr Spieler jetzt in Japan, Frankreich, sonst wo spielen. Genau, und da ist jetzt, Südafrika hat es irgendwie geschafft. Ich meine, einige haben jetzt geredet über das Alter von den Leuten. Weiß ich nicht. Ja, Willi Leroux, ein paar Leute sind ein bisschen alt, aber also momentan gewinnt man noch viel. Die Frage, wie es in der nächsten Weltmeisterschaft aussehen wird.
Ja, aber, ich meine, einige von denen werden, also einige von denen werden es nicht so schaffen, aber die haben schon mindestens so 30 Leute, die da auf jeden Fall sehr gutes Level halten können, auch
ja,
für länger.
Ja, und du musst halt erstmal, wie willst du es kontern? Also, dass du halt in der 60. Minute kommt eine komplett neue Front Row. Ja, lass die Typen halt 33 Jahre alt sein oder sonst wie alt, die werden noch ihre 20 Minuten bringen und die werden halt noch deinen Scrum komplett zerstören oder so, ne? Und also was, wie viele Optionen hast du da? Da sehe ich nur Irland, Neuseeland, die da irgendwie gegen und Frankreich vielleicht noch, die dagegen anstinken können. Ja, jetzt lass uns mal wirklich auf Italien eingehen, oder?
Na.
Ich muss sagen, ich habe das Spiel erst, ich habe das Ergebnis vermieden und mir am Sonntagabend angeguckt und ich dachte eigentlich, es wäre irgendwie so 80-0 ausgehen.
Ja.
Aber in Italien lag sogar erst vorne.
Ja, es war super eng eigentlich. Also es war sehr lange, sehr eng. Ja. So glaube ich, eher zum Ende hin hatte Neuseeland wirklich aufs Gas gedrückt.
Genau.
Aber war sehr lange, sehr eng.
Also 11 Minuten in Führung Italien. Und man hat sich so ein bisschen den Blueprint bei Frankreich angeguckt, dass man halt sehr oft das Ruck stören wollte und somit den Spielfluss unterbrechen wollte. Und Neuseeland also das Spiel langsamer gestalten wollte, deren Angriff. Das hat bei Frankreich gut geklappt, weil, glaube ich, Frankreich die Leute dazu hat und auch das Verständnis. Und du siehst, da siehst du halt dann bei Italien den Drop-off, wie man so schön sagt. Also da sind halt dann nicht alle ganz so gut, nicht alle ganz so schnell. Einige Leute fallen übers Ruck, einige Leute haben die Hände auf dem Boden. Und deswegen hat das gut geklappt, aber auch nicht so top. Und man sieht es dann halt, naja, ab der 60., naja, 70. Minute, da sind dann halt auch die beiden, ich glaube, zwei Versuche nochmal gefallen.
Ja, also es lag auch dran wirklich, dass Italien massive Probleme im Gedränge hatten, also mit der gelben Karte und vielleicht eh sowieso davor, also standardmäßig hatte. Also Italien hat sehr, sehr gut mitgehalten und zwar eigentlich fand ich sehr phasenweise sehr, sehr starke Verteidigung, das muss man echt sagen.
Mhm.
Und wirklich, wo die deren Schwachpunkt hatten, waren wirklich diese Gedränge, Gassen, wo sie sich schwierig befreien könnten. Das war so ein bisschen das Problem. Die haben sehr, sehr, sehr gut den Druck ausgehalten, aber die könnten es nicht 20 Minuten lang, also die hatten durch Kleinigkeiten und Fehler und solche irgendwie so immer wieder sich selber unter Druck gestellt, dann so Knock-on und dann nochmal Gedränge und dann da Penalty. Da. Neuseeland hatte sehr billig den Meter geschafft. Oder
der letzte Versuch ist ja der Witz des Jahrhunderts. Also es hätte ja eigentlich gar nicht 29-11, sondern 22-11 ausgehen müssen. Ne? Also das war ja dieser schnelle Einbruch.
Okay, das ist okay. Das ist einfach so am Ende ein bisschen so alle so ja, ein bisschen wild gemacht haben. Ich meine, der ein Versuch war schon purer Zucker von, war das Mancello vielleicht? Also Italien, also ich muss mal sagen, wir waren im Stadion und Italien hat irgendwie fast 100 Dinge genommen. Das war schon, was haben wir bezahlt? 250 Euro pro Ticket oder so? Das ist einfach Geld aus dem Fenster geschmissen letztes Jahr. Aber das Spiel da, das fand ich echt. Ja, ich will noch abwarten, also ich will noch wirklich abwarten mit dem Six Nations und so, aber Italien, wenn die, sage ich mal, das ist ein großes Wenn, wenn die auf ein, zwei Positionen.
Ja, die bräuchten halt ein, zwei Südafrikaner.
Ja, maybe. Die brauchen auf ein, zwei Positionen wirklich so Leuten, die vielleicht so unter Gedränge, so im Sturm einfach mal den, wie sagt man, Parität schaffen. Und ich glaube, so grundsätzlich haben die viel da, also so defense-mäßig Ordnung, Struktur scheint so da zu sein, also gut gecoacht ist die Mannschaft. Wie gesagt, es ist einfach dieses Problem von denen, dass die in ein, zwei Stellen, der Drop-off ist einfach so groß, dass es einfach so Penalty-Machines waren, hat wirklich die letzten Minuten, das war einfach viel zu einfach von Neuseeland, sonst hätte es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 19, 11, 17, irgendwas ausgehen können, das wäre echt krass gewesen. Am Ende diese 29-11 sieht viel deutlicher aus, muss man sagen. Das repräsentiert echt nicht das Spiel, wie es war.
Also ich war überrascht, als ich es mir gestern Abend dann im Real Life, im Replay angeschaut habe.
Da dann vielleicht zum Sonntagsspiel, also ich meine, viel über England, Japan müssen wir nicht sagen.
Lass erstmal mit Schottland, Australien anfangen.
Schottland, Australien kann, also ich denke so, dass Swahili, er hat seine Hand gebrochen und anscheinend hatten die Australier das ganze Spiel um ihn gebaut, weil wo er raus war, war es halt Halligalli dann gefühlt, oder?
Also die Erwartung war ja eigentlich schon, also ich glaube, viele haben Australien eher vorne gesehen, aber Schottland wird sich das Südafrika-Spiel angeschaut haben und gesagt haben, Alter, wir hätten hier in ein paar Situationen, wir hätten das Ding irgendwie holen können oder so, hätten wir ein bisschen disziplinierter und in einigen Schlüsselmomenten ein bisschen besser aufgepasst, die werden sich richtig geärgert haben. Und also die erste Halbzeit war Australien attackiert mit den Stürmern, macht Meter bis zur 22, dann hat es aufgehört. Also dann hat man aufgehört, irgendwie Ideen zu haben, was man damit dann macht, also mit dem Druck, den man aufbaut. Also schottische Defensive bekommt echt eine 1-, würde ich sagen. Die haben wirklich, wirklich gut verteidigt. Ich habe mir jetzt noch nicht die Statistiken angeschaut, aber das war, also es war dann kein schönes Spiel anzusehen, muss man auch sagen, fand ich jetzt nicht. Aber schottische Defensive 1A, wessen Defensive wirklich Schrott war, war dann halt von Australien. Ich glaube, Joe Schmidt wird absolut ausflippen bei einigen Versuchen, die da passiert sind. Ich glaube, Tui Polotto, der erste Versuch, Line-Out, Overthrow, er läuft durch Callaway und Ikitao einfach durch. Und
Defense-Optional, Defense-Optional war wirklich...
Also, geil. Und das war wirklich...
Da weiß jetzt Schmidt, was für eine Aufgabe vor ihm so steht, also
Und das hat sich auch noch durchgezogen, auch noch bei ein, zwei anderen Versuchen, wo halt die Leute, also als ich beim Rugby-Training damals angefangen habe, die Coaches meinen, okay, wenn jemand außen uns schlägt, weil die eine Überzahl haben, ist jetzt kein Weltuntergang. Aber die meinten, es soll niemals passieren, dass Leute einfach so durch die Mitte laufen, weil dann hat halt irgendwie die Zuordnung nicht gepasst oder irgendwer hatte halt keine Lust zu tackeln. Und das darf halt einfach überhaupt gar nicht passieren.
Ach so, ich stand schon wieder in der Mitte, oder wie?
Hä?
Ich stand wieder in der Mitte und habe einfach Your Man geschrien die ganze Zeit.
Wie damals. Ja, also genau, das ist es halt, also wenn du halt schlecht verteidigst und im Angriff, ich meine, der erste Versuch von Australien, Harry Potter, 74. Minute, auch noch so ein komischer Versuch, wo man noch 5 Minuten schauen musste, ob der, also war witzig, dass der Ball dann wirklich noch unten war und bevor er mit dem Bein irgendwie im Aus war. Aber da sagt ja schon viel über das Spiel aus, wenn du halt irgendwie nur zwei Penalties erzielst und du 27-6 hinten bist und dann deinen ersten Versuch in der 74. Minute erzielst.
Nee. Also, ja, wenn man halt war, wie gesagt, diese Verletzung zu Aili war halt einfach mal das Genick gebrochen und scheinbar hat nicht viel um ihn gebaut. Dann hat die Abstimmung wirklich in der Verteidigung gefehlt. Vielleicht ist er so ein Verteidigungsleader oder sowas. Man weiß es nicht. Und auch für den Ankicks und so war auf jeden Fall so ein Target. Genau, aber so das sind so die Basics. Das ist die Australien, die wir schon kannten. Das ist Australien, sag ich mal, Rennie Jones Style, also irgendwie so, ja, Defense optional, und das erwartet man nicht von Schmidt.
Also 34 Missed Tackles gegen 14 Missed Tackles, das ist halt, es ist zweieinhalb mal so viel, da musst du dich nicht wundern. Line Breaks, 9 von Schottland, 2 von Australien, aber die gleiche Anzahl von Carries, das heißt, also aus Schottland hat es einfach durchgeschafft, durch die Defensive einfach durchzukommen, währenddessen Australien halt wirklich gar nicht nirgendwo hingekommen ist. Und die Kicks, fällt mir jetzt gerade ein, die Kicks von Lolesio waren halt auch Müll teilweise. Also sowohl die Exit-Kicks, gar keine Meter gemacht. Da wird es halt schwierig, in Schottland zu bestehen. Und ich glaube, man darf sich nicht, also dass man da 27-6 hinten lag, das kann man eigentlich so unterschreiben, denke ich. Also da darf man sich nicht beschweren.
Also Australien wirklich für mich zu, noch nicht so das gesamte Paket, würde ich mal sagen. Schottland bin ich mir nicht so ganz sicher, was da ist. Du hast gesagt, es war nicht so das schönste Spiel. Ich war mir nicht so sicher, was das System oder Konzept ist von beiden Mannschaften. Also irgendwie sind viele Punkte gefallen, aber ich weiß halt nicht so ganz. Ja, hab nicht so ein System weder von Schottland noch Australien erkannt. Also beide haben, also teilweise, also Australien hatten phasenweise gut verteidigt und dann komplett Gehirn ausgeschaltet, wie du gesagt hast. Schottland hat sehr gut verteidigt, aber so, ich wusste halt nicht, Finn Russell kam nicht so ins Rollen. Kinghorn wurde Spieler des Tages gewählt und da war ich so, ich hab's gar nicht verstanden. Also das war halt, ich weiß nicht so ganz, wer denn sonst so in dem Fall, aber so, ich wusste nicht so, Kinghorn war, was war er so, ja, irgendwie so nicht so ganz verstanden, so irgendwie da, was abging. Van der Meer, also Van der Meer war auch sehr, so, er hat so seine Momenten, aber so sonst im gesamten Spiel wenig dazu beigetragen. Schwierig hat so. Also
ich fand die gesamte Hintermannschaft eigentlich ganz gut, von 9 bis 15. Nicht überragend gut, aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass du nicht einen Standout-Player hattest, sondern dass halt alle richtig gut zusammengearbeitet haben. Insbesondere, also so bei, die haben einige Bälle, einige Pässe vertändelt gegen Südafrika. Und das ist jetzt, haben sie nicht hundertprozentig abgestellt, aber es ist halt viel besser geworden, das Zusammenspiel. Und ich bin, wenn ich mir die Backline anschaue, also wirklich, auch wenn du jetzt sagst, Finn Russell ist nicht so ins Spiel reingekommen, aber ich denke, es hat gereicht für Australien. Und eigentlich, ich finde diese Start-Hintermannschaft, finde ich alle super,
doch, super geil. Ohne Frage. Nee, also Bombe, absolute Bombe, ja.
Und es hat halt diesmal gezündet, also auch Matt Fagers ein super Spiel gemacht, dass man halt die australischen Angriffe auch mit den Forwards gut abwehren konnte, obwohl da halt ein, wie heißt denn der Dings, ein Will Skelton, die Leute halt über die Leute drüber rennt. Also keine Standout-Performance, aber für einen Australier, was auf dem Weg nach oben war, in Anführungszeichen.
Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, oder?
Genau. Und das ist auch so ein bisschen mit Australien halt, naja, wir haben jetzt diesen einen Spieler gehabt von der NRL für 1,8 oder 1,2 Millionen gekauft und die letzten zwei Wochen war der mega Hype um den, alle ihn hochgejubelt und sonst irgendwas. Ja, und dann bricht er sich halt die Hand oder ist halt draußen und dann bricht halt das gesamte Spielsystem auf einmal zusammen. Dann halt lieber so 5, 6 Leute haben, die alle auf einem Level sind und alle, ne, das ist ein Zeichen.
Das sind zu viele, das sind zu viele Leute dort, die halt nicht erste Mannschaft qualifiziert sind, Australien. Also das ist ein grundsätzliches Problem. Ja. Leo Seo ist nicht die Lösung auf 10. Das ist ein guter Pflaster, aber da bricht es immer wieder zusammen. Also in der Verteidigung ist er, also Defense Optionals fängt bei ihnen schon an. Also das ist wirklich im Angriff, wenn er Bälle nach vorne kommt und bla, Stürmer, so ein Dominanz und so. Absolut Weltklasse, ohne Frage. Aber sonst definitiv der. Das ist so ein Nummer 10, den du halt auf der Ecke verstecken musst, weil er einfach defensemäßig nicht auf dem Level ist. Und wenn er halt so einen schlechten Tag hat, dann habe ich das Gefühl,
er schadet. Einen richtig schlechten Tag.
Genau, also richtig schadet aus. Aber das Problem ist, dass sie halt niemand haben als Nummer 10. Und das ist schon ein bisschen ein längeres Problem. Das ist halt so die Sache, wo Schmidt bestimmt sich fragt, was er da so, sag ich mal, längerfristig macht, weil Donaldson und so ist auch keine 10, also da muss er auf jeden Fall richtig schnell handeln. Die haben sehr gute Leute und zum Beispiel auf 9 sind die relativ gut besetzt mit guten Leuten, finde ich, aber 10 ist einfach, das ist nicht das Level, die eine Nationalmannschaft braucht.
Carter Gordon sitzt jetzt immer noch an der Gold Coast und wird sich die Pina Coladas reinziehen. Ja, ich weiß, ich habe mir auch gedacht, Ben Donaldson hätte man den vielleicht starten sollen, aber du musst halt irgendeine Start-10 aufbauen für, also nichts.
Wo er reinkam, war auch so, er nimmt den Ball im Stehen und leitet nur im Stehen weiter und
das ist halt schwierig.
Ja.
Nee, schon gut. Ja, also enttäuschend von Australien. Grand Slam ist nicht mehr möglich.
Aber die werden halt, also vielleicht das Einzige, was mir durch den Kopf gegangen ist, vielleicht danach. Jetzt wird es schwierig ohne Suali, aber die werden schon vielleicht ein, zwei Spiele getargetet haben, Australien. Und was sie auf jeden Fall auf dem Zielscheibe haben, ist das Irland-Spiel. Also Schmidt wird das halt auf jeden Fall als Prio haben bei ihnen.
Okay. Das gucken wir wohl nächstes Wochenende, oder? Also.
Ja, komm nach Berlin. Kannst du gucken.
Nee, ich muss. Achso, ich meinte, wir gucken das, aber nicht in einem gemeinsamen Ort.
Müssen wir einfach eine Watch-Party machen, so zusammen? Also eigentlich.
Ja, aber wir spielen noch das letzte Spiel der Saison gegen Frankfurt 2.
Nee, wir müssen zum Six Nations so ein Event machen, so Vorpass live. So live machen und dann laden wir euch alle ein, euer Zuhörer, also alle 7 werden dann eingeladen und dann machen wir so Watch Party. Also ich habe so ein paar Locations, es gibt vielleicht irgendwie Leute, die so in deren Keller so Special Bars haben, dann müssen wir quasi einfach nur den, so Friends of the Pod und so solche Leute, den müssen wir nur überzeugen. Und dann machen wir so ein Event raus und dann laden wir die Leute ein, dann verkaufen wir Tickets, 100 Euro pro Ticket.
Okay. Ja, reden wir alles drüber im Januar oder so. Fokus jetzt auf England, Japan. Ja, eindeutiges Ergebnis, 8 oder 9 Versuche, glaube ich. 59-14, aber England sah nicht gut aus bei einigen Line-Breaks von Japan. Und was war der Grund? Das komische Defensivsystem. Also wenn man da wieder genauer drauf schaut, Austin Healy hat bei mir kommentiert, der ist beinahe durchgedreht, also ehemaliger England-Spieler und British and Irish Lion. Der meinte halt, es ist manchmal katastrophale Verteidigung und ein anderes Team würde da würde viel, viel mehr Punkte auf England draufdrücken. Also die sind jetzt im absoluten Hoch, weil sie halt so viel so hoch gewonnen haben. Aber wenn man sich die Details anschaut, wenn man sich mal vorstellt, dass England, also würden die ihr Verteidigungssystem gerade rücken können und vernünftige Bank haben, Top-3-Mannschaft in der Welt. Sag ich dir ganz ehrlich. Ach so, und Henry Slay sollte vielleicht auch nicht mehr spielen, weil der ist auch, ja. Ich glaube, der ist ein bisschen verloren, der gute Mann. Ich mag ihn an sich als Spieler, aber im England-Setup. Oder es ist vielleicht das auch das Verteidigungssystem, was ihm aufgedrückt wird. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber manchmal denke ich mir so, puh, der hat schon ganz schöne Schwächen. Wohingegen ich Ollie Lawrence mega gut finde.
Und top. Ein richtig Top-Spieler.
Momentan. Und also Finn Smith ist, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, dass man so zwei gute Fly-Halves hat als Spielmacher, die aber recht gegensätzlich sind. Aber Finn Smith, seine Pässe und die Übersicht und die Kontrolle, wenn er reinkommt, gut, das war jetzt gegen Japan, man ist schon 30 Punkte vorne. Aber trotzdem, also einige Sachen waren da wirklich Zucker, muss ich sagen. Also
England hat England hatten, also ich meine, dieser ein Versuch von Furbank war, also Candidate-Versuch des Saisons, des Jahres und so, aber England hat einfach so auf dem Papier richtig krasse Leute, die haben so in ein, zwei Positionen, vielleicht so Fragezeichen, sage ich mal, aber wenn, also ich weiß nicht, wenn es bei denen klappt, dann rappe zum Kasten. Also die haben richtig krasse Leute, die meines Erachtens sehr gut drauf sind. Ich glaube, man muss denen einfach mehr vertrauen. Also dieses Defense-System, es hat pur chaotisch, aber wenn die das regeln können, und das ist halt so ein bisschen das Ding, vielleicht, das habe ich letzte Woche schon gesagt, vielleicht braucht man einfach bei Borthwick so jemanden mit einer Erfahrung, der reingesetzt ist, der zu unterstützen, der so ein bisschen mehr
Ordnung. Das hast du vom anderen Podcast geklaut.
Das habe ich aber letzte Woche, bevor es im anderen Podcast kam, also die haben das von mir geklaut.
Ja.
Aber das ist einfach so diese, jemand mit ein bisschen Erfahrung, Ruhe reinbringen und dann auch so Sachen wie, ja, so ein, zwei Leuten sagen, hey, sorry, ihr seid nicht auf dem Level. Slade zum Beispiel, ja, super Fan, aber jetzt glaube ich mal nicht mehr so sein Time. Jamie George, muss mal gucken, also so langsam für ihn, Colin Dickey weiß nicht, sehr, sehr hoch und runter, aber die haben einfach krasse Spieler. Und wenn es wirklich so eine 15 und 23 geht, also Frankreich, Irland und England, das wird zur Sache gehen in Six Nations.
Ich bin sehr gespannt.
#Genau.
Japan ist zurückgegangen. Man muss dazu aber auch sagen, also Japan, das war die, die Mannschaft mit den zweitwenigsten Caps, also Spieleinsätzen, die jemals in Twickenham aufgelaufen ist. Ich glaube nur Kanada vor ein paar Jahren. Waren weniger Spieleinsätze. Das heißt, Japan hatte in der Corona-Zeit die letzten, ja, also die Jahre zwischen 2019 und 2022 sehr, 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 sehr wenige Spiele. Was dann halt auch heißt, dass du sehr, sehr wenig Leute rausbildest zu erfahrenen Spielern, sage ich mal so. Ne? Und du siehst es halt auch, du musst halt, ich weiß gar nicht, wo McCurran, also die, der Zehner, wo der genau herkommt, hört sich ja schon mal schottisch an. Aber den fehlen halt, also den Japanern fehlen da halt Basics auf internationalem Testlevel und Eddie Jones meinte, er will Nummer 4 werden in der Welt mit Japan, da weiß
ja, ich nicht. Ja, aber der soll sich selber in die Fresse schlagen.
Also, Punkt. Also ich weiß nicht, wie Japan da weitermachen will oder kann, keine Ahnung, war ein bisschen enttäuschend auch.
Ja, also die können halt für so ein paar Minuten mithalten und dann machen sie wieder, ja, also irgendwie so Basics. Also, aber wir haben zwar ein, zwei gute Leute, reicht halt nicht für eine ganze Mannschaft leider.
Genau, ja, wer hat sonst noch am Wochenende gespielt? Es gab noch ein, zwei andere Spiele. Spanien hat knapp gegen die USA verloren zu Hause. 23-26. Ich glaube, einige hatten auf einen höheren Sieg der USA getippt. Rumänien hat knapp zu Hause gegen Uruguay verloren. Das wird unser erster Gegner sein im Rugby Europe Championship, soweit ich weiß. Und ja, ich glaube, nächstes Wochenende kommt dann nur noch das Irland-Spiel, oder? Ich weiß jetzt nicht, was sonst
und
noch entstehen.
Deutschland hat gegen der B-Auswahl von Nordkorea gespielt, oder was?
Nee, aber das war doch die Vereinigten Arabischen Emirate, aber das war doch schon vor anderthalb Wochen.
Ach so, ja. Ich meine, was haben die sonst noch für Spiele? So irgendwie so. Oder Instagram All-Stars. Wenn man halt so vergleicht, jetzt schnell mal nur kurz an. Ihr könnt uns sagen, wie es bei euch so geht. Aber das ist irgendwie so jetzt quasi kommen so manche Sachen ins Rollen und Deutschland ist halt einfach nicht dabei, oder? Also im Vergleich zu, wenn wir halt so Portugal und Spanien, das sind so Mannschaften, auf denen man eigentlich vor einigen Jahren hätte gesagt, auf dem Level, aber der Abstand dort ist noch größer geworden, um einiges.
Also wenn man sich jetzt die Spiele anschaut, auch die Niederlande, gegen wen die gespielt haben, gegen wen Rumänien jetzt gespielt hat, also gerade gegen Uruguay, die halt, wenn man bedenkt, Uruguay hat Frankreich good run for the money gegeben, noch Weltmeisterschaft, auch wenn das von Frankreich eine dritte Auswahl war. ja, das sind halt die Spiele, ne, Schottland hat, Portugal hat auch phasenweise ganz gut gegen, ne, so ein bisschen Siebener zocken gegen Schottland veranstaltet, die werden da ordentlich gewachsen sein, die Jungs, ne? Und wie gesagt, wir müssen in Rumänien antreten, wo gerade halt Uruguay gewonnen hat, ne? Und da bin ich mir, also alle gucken ja jetzt auf das Spiel gegen zu Hause gegen Belgien in Kassel, weil man schon wahrscheinlich damit rechnet, dass man in Rumänien und in Portugal keine großen Chancen haben wird. Um diesen vierten Platz zu erlangen, da bin ich, ich meine, die Belgier werden das Gleiche tun. Ja. Für die wird es auch um die Wurst gehen.
Also alles zu dir in der Kasse, sagst du? Oder wie, du lädst ein?
Meine alte Uni-Studienstadt, ne? Da wurde der Deutsche Rugby-Verband gegründet. Da habe ich selbst beim Unisport noch gespielt damals, vor sehr, sehr langer Zeit. Ich glaube, da kenne ich jetzt aber auch keinen mehr. Ich glaube auch nicht, dass jemand noch groß von damals da ist. Ja.
Reicht für heute.
Ja, nächste Woche, wir schauen noch Irland, Australien, dann geht's weiter, URC, Champions Cup, mal schauen, wie viel war da noch vor.
Und genau, sag uns einfach, wie die Stimmungsbild ist für Live-Podcast zusammen in Berlin aufnehmen. Wir laden ein, wir zahlen alle deutsche Bahntickets.
Ja, alles klar, Donald.
Da. Erste Klasse, nur das Beste für euch.
Cashed up.
Ja, cashed up. So, bis bald wieder bei Vorpass.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend. Aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.